Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir uns die Quartalszahlen zweier Tech-Giganten an und stellen uns die Frage, ob sie finanziell schon von KI profitieren konnten. Und eine neue Runde Hörerfragen mit Ulf Sommer steht an. Heute ist Freitag, der 26. April und ich bin Nele Domen. Schön, dass Sie da sind. Was ist ein Schabrackentapir? Ich weiß ja nicht, was Sie den ganzen Tag so googeln. Fakt ist aber, dass viele von Ihnen die Suchmaschine täglich nutzen dürften. In Deutschland hat Google einen Marktanteil von über 90% unter den Suchmaschinen. Und auch das hier hören viele von Ihnen sehr, sehr oft am Tag. Genau, heute geht es um den Windows-Schöpfer Microsoft und um den Google-Mutterkonzern Alphabet. Die beiden Tech-Größen haben gestern Abend um 20 Uhr deutscher Zeit ihre Quartalszahlen vorgelegt. Microsoft konnte seinen Umsatz im letzten Quartal um 17% auf 61,8 Milliarden Dollar steigern. Der Umsatz von Alphabet ist im Jahresvergleich um 15% auf 80,5 Milliarden Dollar gestiegen. Also ziemlich gute Zahlen. Was uns heute aber besonders interessiert, ist die Frage, ob sich aus diesen Zahlen ablesen lässt, inwieweit die hohen Investitionen im Bereich KI sich für die Unternehmen bereits finanziell lohnen. Oder ob das Ganze bislang nur Geld kostet. Dazu spreche ich mit unserem IT- und Technologie-Reporter Christoph Kerkmann. Außerdem kümmern wir uns ja hier alle zwei Wochen um die Fragen rund um das Thema Geldanlage, die unsere Hörerinnen und Hörer uns zuschicken, also Sie. Und heute ist es wieder soweit. Ich darf hier unseren Börsenexperten Ulf Sommer begrüßen, der die Fragen beantworten wird. Vorher aber erstmal ein Blick auf das, was heute an den Märkten los war. Und dazu spreche ich heute mit Judith Henke aus dem Frankfurter Büro. Hallo Judith.
Hallo.
Judith, gestern herrschte ja keine besonders gute Stimmung am Markt. Wie sieht es denn heute aus?
Ja, das stimmt. Also gestern fiel das US-Wirtschaftswachstum deutlich schlechter aus als erwartet. Und dann brachen die Indizes sowohl in Deutschland als auch in den USA ein. Heute hat sich der DAX wieder etwas erholt, notiert auch wieder über 18.000 Punkten. Obwohl auch heute nicht gerade so die beste Konjunkturzahl veröffentlicht wurde. Es handelt sich um das US-Inflationsmaß, den PCE-Index. Der misst im Prinzip private Konsumausgaben und die sind um 2,7% gestiegen. Das zeigt die Zinswende, auf die die Anleger ja sehnlichst warten. Die liegt in weiter Ferne, aber das war auch schon vorher klar. Deshalb reagieren da die Anleger nicht wirklich drauf. Gestern waren ja die US-Börsen, wie gesagt, im Minus. Heute öffneten die Indizes, die wichtigsten, also Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq leicht im Plus. Am besten tatsächlich der Nasdaq mit plus 1%. Das liegt auch an den guten Quartalszahlen, die Microsoft und Alphabet veröffentlicht haben. Und auch heute gab es in Deutschland zwei spannende Hauptversammlungen, einmal von Continental und einmal von Bayer. Und gerade bei Bayer war die Stimmung offenbar nicht so gut.
Oh ja, erklär uns doch mal, was war denn da los bei dieser ersten Hauptversammlung von CEO Bill Anderson? Was ist los bei Bayer?
Ja, der CEO Bill Anderson kam wohl bei den Aktionären nicht so gut an. Die kritisierten seine Performance seit seinem Amtsantritt, der ja im vergangenen Juni war. Die sagen im Prinzip, das wäre so ein verlorenes halbes Jahr jetzt gewesen oder mehr als ein halbes Jahr. Man muss sich das auch mal ansehen. Seit der letzten Hauptversammlung ist der Aktienkurs von Bayer um mehr als 50% eingebrochen. Bayer ist derzeit nicht einmal mehr 27 Milliarden Euro wert. Das ist wirklich weniger als die Hälfte dessen, was das Unternehmen 2018 noch für den Kauf des Agrarunternehmens Monsanto zahlte. Das muss man sich mal vorstellen.
Wahnsinn, ja.
Und Stichwort Monsanto, das ist auch so ein bisschen eines der Probleme, mit denen sich Bayer bis heute herumschlägt. Und zwar geht es da vor allem um die eingekauften Rechtsrisiken. Bisher hat Bayer tatsächlich 11,3 Milliarden Euro für Rechtsstreitigkeiten ausgegeben. Im vergangenen Jahr sind es 2,1 Milliarden Euro gewesen. Ja, und das Geld fehlt natürlich und das fehlt auch gerade für Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte. Und das hat Bayer dringend nötig, denn die Patente auf die bisher zwei größten Umsatzbringer, das ist einmal so ein Augenmittel und ein Gerinnungshemmer, die laufen aus. Bayer braucht also dringend Medikamente, die eben wieder in Zukunft Milliarden einbringen. Und da wurde zwar an einem Schlaganfallmittel vergangenes Jahr geforscht, das sollte eigentlich neue Umsätze generieren, das scheiterte aber an einer wichtigen Studie. Das heißt, auch hier bleibt zu erwarten, ob hier Bayer einen neuen Durchbruch erzielt.
Oh ja, klingt nach ordentlich dicker Luft. Immerhin, die Aktie liegt im Plus. Naja, auch mal gute Nachrichten, trotz all der nicht so guten. Gibt es denn noch weitere spannende Einzelwerte, die dir heute aufgefallen sind?
Ja, also mich als Rohstoffkorrespondentin interessieren natürlich die Zahlen von Exxon und Chevron, die heute zum ersten Quartal veröffentlicht wurden. Das sind ja zwei große Erdölproduzenten. Und ja, die Zahlen sind auch durchmischt. Also Exxon hat einen Gewinn pro Aktie, der um 13% unter den Bloomberg-Konsensschätzungen lag. Und Chevron verfehlte die Umsatzprognosen. Aber es gab auch Lichtblicke. Also bei Exxon zum Beispiel stieg der operative Cashflow. Und der war auch wirklich deutlich höher als prognostiziert. Das liegt vor allem daran, dass Exxon die Rohölproduktion in Guyana erhöht hat. Es ist ein Land, recht kleines Land, neben Venezuela, in dem enorm viel Erdölvorkommen entdeckt wurden. Und Exxon hat da eben viel gebohrt und eine dritte Entwicklung gestartet. Und ja, die Barrel, die sie da fördern würden, die würden selbst Gewinne abwerfen, wenn Rohöl auf das Niveau von 35 US-Dollar fällt. Also im Prinzip sind da Gewinne, also dass sie damit Verluste machen, ist recht unwahrscheinlich.
Eine ziemliche Goldgrube, so klingt das.
Auf jeden Fall. Chevron hingegen, die haben einen höheren Gewinn pro Aktie als geschätzt und auch die Rohölproduktion, die war höher als gedacht. Die Aktien der beiden Unternehmen liegen auch so ungefähr 1% im Plus und auch die Ölpreisaussichten, die sind derzeit leider auch aufgrund gestiegener geopolitischer Risiken nicht so schlecht wie gedacht, zumal eben auch die OPEC weiterhin ihre Förderung kürzt und dann eben solche US-Unternehmen immer mehr Marktanteile erobern können.
Zum Schluss vielleicht noch ein Blick nicht auf Aktien, sondern auf Anleihen. Die Renditen 10-jähriger US-Bonds sind nämlich gestiegen. Was bedeutet das?
Ja, das liegt auch eben an diesen etwas deprimierenden US-Wirtschaftswachstumszahlen, die gestern veröffentlicht wurden. Das muss man sich vorstellen, die US-Wirtschaft ist nur um 1,6% gewachsen im letzten Quartal und die Volkswirte hatten 2,5% erwartet. Ja, und darauf reagierten dann natürlich die Anleihekurse. Die Renditen der 10-jährigen US-Anleihen, die stiegen auf 4,74%. Heute ist es wieder ein bisschen niedriger, aber man erinnert sich so ein bisschen jetzt an den vergangenen Herbst. Da warfen die 10-jährigen Staatsanleihen zeitweise 5% Rendite ab. Das war Mitte Oktober und das war damals der höchste Stand seit der Finanzkrise 2008. Also wie man sich vorstellen kann, kein gutes Zeichen, weil natürlich höhere Zinsen auch die Refinanzierung von Unternehmen verteuern. Und ja, der Anstieg dieser Renditen ist eben auch gefährlich, weil im Prinzip diese US-Staatsanleihen so ein bisschen das Herz-Kreislauf-System der Weltfinanzmärkte sind. Also viele andere Märkte orientieren sich genau an diesen Renditen. Die haben eben eine riesige Signalfunktion und andere bedeutende Zinssätze, zum Beispiel für Hypotheken, für Kreditkartenschulden, für Autokredite, die orientieren sich eben sehr stark daran.
Okay, also viel Mitleid können jetzt die Amerikaner im Hinblick auf Konjunktur von uns hier in Deutschland nicht erwarten. Schließlich sind wir unter den großen Industrienationen das Schlusslicht in Sachen Wachstum. Judith, vielen Dank trotzdem für diese Einblicke heute aus Frankfurt.
Gerne.
Und für Sie an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte?
zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Microsoft und Alphabet haben Milliardensummen in den Ausbau von KI investiert. In Zahlen, bei Microsoft waren es allein im vergangenen Quartal 14 Milliarden Dollar, bei Alphabet 12 Milliarden. Ob sich das gelohnt hat, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christoph Kerkmann. Hallo Christoph.
Hallo Nele.
Christoph, die Quartalszahlen sind gestern gegen 20 Uhr deutscher Zeit vorgestellt worden und danach ist der Aktienkurs von Alphabet um 12% gestiegen, der von Microsoft um 5%. Den Aktionären hat also gefallen, was da präsentiert wurde. Interpretiere ich das richtig?
Das kann man sagen. Besonders begeistert waren die Aktionäre über Alphabet. Du hast es gerade schon gesagt, ein zweistelliger Kurssprung. Das hat einerseits zu tun mit den guten Geschäftszahlen, die Alphabet vorgelegt hat, andererseits auch damit, dass Alphabet einige Maßnahmen zur Kurspflege angekündigt hat. Und in dieser Kombination hat das für Begeisterung gesorgt. Inzwischen nähert sich Alphabet jetzt einer Marktkapitalisierung von 2 Billionen Dollar. Man kann halt sehen, dass tatsächlich da gerade ein guter Schub fürs Unternehmen passiert.
Und Microsoft, die 5% sind doch auch immer noch eine ziemlich gute Nachricht, oder?
Ja, zumal die Aktie sich in den vergangenen Monaten ohnehin sehr, sehr gut entwickelt hat. Auch bei Microsoft läuft das Geschäft sehr gut, vor allem weil die Cloud-Produkte gefragt sind. Und dazu zählen ja auch die Produkte mit künstlicher Intelligenz, die über die Cloud vermarktet werden, zumindest in großen Teilen.
Ja, und ungefähr vor einem Jahr haben Microsoft-Chef Satya Nadella und dann eine Woche später auch der Alphabet-Chef Sundar Pichai angekündigt, dass sie ihr gesamtes Produktportfolio um künstliche Intelligenz erweitern wollen. Und eine der spannendsten Fragen heute ist ja die, finde ich, ob sich diese vielen Investitionen in KI jetzt am Ende gelohnt haben. Also lohnt sich das schon finanziell für die beiden Unternehmen?
Die beiden Unternehmen verbreiten die Hoffnung, dass es sich lohnt. Ganz genau aufdröseln kann man das aber noch nicht. Das heißt also, es ist noch relativ schwierig zu sagen, was diese Investitionen wirklich bringen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Unternehmen in Vorleistung treten müssen. Diese neue Generation künstlicher Intelligenz, diese generative KI, die Texte erzeugen kann, Bilder, Programmcode, ist halt sehr rechenintensiv und damit sehr teuer. Die Unternehmen müssen sich teure Systeme mit Chips ins Rechenzentrum stellen. Da kostet ein einzelner Chip mehrere 10.000 Dollar. Ja. Das summiert sich natürlich auf Milliardensummen. Das sind die Spezialchips von Nvidia. Also das heißt, die Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft waren sicherlich eine gute Nachricht für Nvidia. Man sieht nämlich, dass die Nachfrage ja offenbar anzieht. Aber die Unternehmen haben jetzt erstmal ja hohe Summen alleine in diesem Quartal investiert. Bei Alphabet eben 12 Milliarden, bei Microsoft sogar 14 Milliarden Dollar. Letztendlich gehen sie damit in Vorleistung. Sie schaffen die Kapazitäten, die vorhanden sein müssen, wenn die Kunden denn tatsächlich auch darauf zugreifen.
Du sagst, sie erwecken den Anschein, dass sich das schon lohnt. Hat denn diese Erzählung vom Erfolg der KI auch eine gewisse Strahlkraft für andere Unternehmen, vielleicht auch für den kleinen Mittelständler, dass eben der Einsatz von KI tatsächlich zum Profit beiträgt?
An der Börse sieht man, dass viele Unternehmen, die mit Technologie zu tun haben, dieses Thema in den Vordergrund rücken. Ein Beispiel ist SAP. SAP ist bekannt für Geschäftssoftware und jetzt versucht das Management um Christian Klein hervorzukehren, dass man mit künstlicher Intelligenz auch Geschäftsprozesse effizienter machen kann, dass man zum Beispiel auch mit einem digitalen Assistenten interagieren kann. Ob das wirklich für jedes Unternehmen, auch für einen Mittelständler, nachher einen signifikanten Beitrag bringt, das wird sich erst zeigen müssen. Und Microsoft und Alphabet sind ja im Prinzip, wenn man das mit einem Goldrausch vergleicht, die Unternehmen, die die Werkzeuge verkaufen, damit andere dann halt ihr Glück suchen können. Oh ja. Ob jeder sein Glück findet, das wird man dann noch sehen müssen.
Absolut. Lass uns doch trotzdem noch mal etwas genauer hinschauen. Wo genau gab es denn jetzt die Umsatzzuwächse bei Microsoft? Und in Klammern, hat da vielleicht auch KI mitgeholfen?
Microsoft hat ja sehr früh die Partnerschaft mit OpenAI geschlossen. OpenAI kennen wir als den Erfinder von ChatGPT. Genau, 13 Milliarden Dollar hat Microsoft angeblich in das Startup, in das Unternehmen investiert und hat dann sehr früh die Technologie in die verschiedenen Produkte integriert. Wir alle kennen das zum Beispiel von Office. Es gibt mittlerweile einen Co-Piloten für Office, den einige Unternehmen auch nutzen. Es gibt auch einen Co-Piloten für GitHub. Also es ist eine Art Programmierassistent, der Softwareentwicklern hilft. Da ist es für die meisten Menschen vielleicht am leichtesten vorstellbar, wo die Software zum Einsatz kommt. Jetzt hat Satya Nadella berichtet, dass zum Beispiel mittlerweile der GitHub Copilot 1,8 Millionen Nutzer hat, die monatlich mindestens 10 Dollar dafür zahlen. Das heißt, das ist tatsächlich ein KI-Produkt, das auch von zahlenden Nutzern verwendet wird. Microsoft integriert künstliche Intelligenz auch in die Cloud-Plattform Azure. Azure ist also eine Cloud-Plattform, da können Unternehmen Speicherplatz, Rechenleistung, verschiedene Anwendungen bekommen übers Netz. Und die Plattform Azure, das Geschäft von Azure, ist im vergangenen Quartal um 31% gewachsen. Das ist also sehr beeindruckend. Und laut der Microsoft-Finanzchefin hat künstliche Intelligenz immerhin 7 Prozentpunkte dazu beigetragen. Das heißt also, das Cloud-Geschäft wächst per se, weil Unternehmen wieder mehr investieren in die Digitalisierung. Aber künstliche Intelligenz spielt dabei bei diesen Erwägungen zunehmend auch eine Rolle, so kann man es sagen.
In dem Fall wirklich beziffert auf 7%. Interessant, wie sieht es denn bei Alphabet aus? Wo konnten da die Umsätze besonders gesteigert werden und was hatte das mit KI zu tun?
Für Alphabet ist natürlich das Werbegeschäft auf Plattformen wie Google oder YouTube die wichtigste Einnahmequelle. Das war immer schon so, das ist auch heute noch so. Und die sehr, sehr positive Reaktion der Anleger hat damit zu tun, dass sich das Werbegeschäft bei Google und YouTube erholt hat. Da hat der Konzern ein Plus von 13% verzeichnet. Das sind im vergangenen Quartal 62 Milliarden Dollar gewesen. Das heißt also, die Konjunktur läuft wieder besser, es wird wieder mehr Werbung geschaltet und davon profitiert Alphabet. Ob in diesem Bereich künstliche Intelligenz so eine große Rolle spielt, das sei mal dahingestellt. Klar, es gibt Programme, mit denen Werbekunden zum Beispiel Kampagnen zielgenauer auf den Endkunden zuschneiden können. Oder es gibt jetzt auch Tools, die dabei helfen sollen, so Texte oder Bilder per KI zu generieren. Ich glaube aber, dass der hauptsächliche Effekt ein anderer ist in diesem Fall. Allerdings hat Google in den vergangenen Jahren auch eine Cloud-Plattform aufgebaut, in Konkurrenz zu Amazon Web Services, das ja Marktführer ist, und auch zu Microsoft. Jetzt nach einigen Jahren hat sich Google Cloud gut etabliert als die Nummer 3 im Markt und im abgelaufenen Quartal gab es da ein Umsatzwachstum von 28% jetzt auf knapp 10 Milliarden Dollar. Das ist mehr als Analysten erwartet haben und das hat in Teilen auch damit zu tun, dass Google zum Beispiel die eigenen Algorithmen, die eigenen Sprachmodelle auch über die Cloud vermarktet. Das heißt, wer das einbauen möchte in seinem Unternehmen, wer das nutzen möchte, kann das über die Cloud tun.
Bleiben wir nochmal eben bei Alphabet. Eine Überraschung war ja auch die Ankündigung, dass Alphabet erstmals eine Dividende zahlen wird. 20 Cent je Aktie und zwar regelmäßig. Was steckt denn dahinter? Wie bewertest du diese Entscheidung? Weil man hätte sich ja auch anders entscheiden können.
Ja, in der Tat. Alphabet tut einiges für die Kurspflege. Das ist vielleicht auch nötig, weil die Aktie sich in den vergangenen Monaten nicht so gut entwickelt hat wie die anderer Technologieunternehmen. Diese regelmäßigen Dividenden sind sicherlich für dieses Unternehmen ein symbolischer Schritt. Man hat bisher vor allem Aktienrückkäufe genutzt, um Geld an die Investoren zurückzugeben, zumindest indirekt. Aktienrückkaufprogramm soll es jetzt ja auch geben, im Umfang von 70 Milliarden Dollar, also auch in signifikanter Größe. Aber jetzt kommt die Dividende hinzu, die ja auch regelmäßig fließen soll. Warum das kommt? Ich glaube, man muss Alphabet im Kontext der Branche sehen. Microsoft zahlt ja seit vielen Jahren eine Dividende, aber es gibt auch andere Technologiekonzerne, die eben Ausschüttungen planen. Meta zählt dazu oder auch Salesforce. Es sieht also so aus, als ob es ein etwas breiteres Umdenken gibt und Google sich diesem Trend angeschlossen hat. Oder Alphabet.
Jetzt hast du gerade den Schlenker schon gemacht zu Meta und den würde ich auch gerne noch ein bisschen verfolgen. Denn der Facebook-Mutterkonzern Meta hat ja auch in dieser Woche Zahlen vorgelegt, ebenfalls auch sehr gute. Aber dann ist das Gegenteil passiert. Der Aktienkurs von Meta ist eingebrochen. Warum?
Die Geschäftszahlen von Meta waren in der Tat sehr gut. Abgeschreckt hat die Investoren aber, dass das Unternehmen 10 Milliarden Dollar mehr investieren will, vor allem in die Recheninfrastruktur. Und jetzt geben natürlich auch Microsoft und Alphabet mehr Geld dafür aus. Bei Meta gibt es aber eine Vorgeschichte. Die Investoren befürchten, dass das Unternehmen Geld ausgibt, als ob es kein Morgen gibt. Mhm. Und dafür gibt es auch ein negatives Beispiel. Und zwar investiert ja Meta massiv in die Sparte Reality Labs. Da geht es um das sogenannte Metaverse. Ja. Danach wurde das Unternehmen ja ohnehin auch umbenannt. Diese Sparte schreibt seit Jahren hohe Verluste. Es ist auch nicht absehbar, dass sie irgendwann Geld verdienen wird. Und die Frage ist ja, wenn jetzt Meta die Investition so deutlich erhöht, wann kann das Unternehmen damit wirklich Geld verdienen? Da schwingt ein Thema im Hintergrund mit. Künstliche Intelligenz ist selbstverständlich eine Technologie mit großem Potenzial. Das kann man ausprobieren, wenn man ChatGPT öffnet, wenn man das in den Unternehmen sich anschaut. Aber werden wirklich alle Unternehmen, die das anbieten, die das bei sich integrieren, davon finanziell profitieren? Das ist, glaube ich, noch nicht sicher. Und bei Meta ist diese Skepsis zum Ausdruck gekommen.
Christoph, vielen Dank für die Einsichten.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Und wie jeden zweiten Freitag ist jetzt wieder Sommersprechstunde. Unser Aktienexperte Ulf Sommer beantwortet Ihre Fragen. Und da ist er. Hallo, lieber Ulf.
Hallo.
Ulf, die ersten Hörerfragen, beziehungsweise die meisten, drehen sich heute wieder um ETF. Das heißt, ich steige direkt mal ein mit der ersten Frage. Eine Hörerin oder ein Hörer möchte wissen, wie kann ich sicherstellen, dass ich die ETF-Anteile, die ich über Jahre oder Jahrzehnte schön angespart habe, im Alter dann auch wunsch- und zeitgemäß wieder loswerde?
Also das sollte im Prinzip immer klappen. Also ich kenne keinen Fall, in dem ich ETF-Anteile nicht wieder loswerde, wenn ich sie verkaufen möchte. Ich stelle einen Verkaufsauftrag rein und dann wird der in der Regel auch ausgeführt und das auch tagesaktuell. Wichtig ist nur daran zu denken, dass ich bei einem möglichen Verkauf die Börsen nicht zu tief stehen sollten. Deshalb immer der Hinweis, rechtzeitig und in Raten damit beginnen zu verkaufen. Also nicht, wenn ich ein gewisses Alter erreicht habe, alles zu verkaufen, sondern ja, damit im Grunde schon Jahre vorher zu beginnen und das so nach und nach zu verkaufen. Weil es ist ja in der Regel auch gar nicht notwendig, dass ich, wenn ich in Rente gehe, jetzt plötzlich einen Riesenhaufen Bargeld brauche, um dann alles zu verkaufen, sondern ich kann das ja stückweise über viele Jahre verteilen. Und darauf sollte man, glaube ich, achten, um so eben nicht ausgerechnet in einem Börsentief verkaufen zu müssen.
Ja, genau. Also das Verkaufen an sich ist ja gar nicht das Problem, sondern eher das Wann und Wie. Sehr gut. Dann haben wir eine weitere ETF-Frage. Damit sagt jemand, ich investiere schon seit ein paar Jahren in ETF und Einzelaktien und meine Frage ist, wie Oligopolaktien, und dann schreibt er in Klammern, vielleicht gibt es auch ETF in diesen Bereichen, im Vergleich zum MSCI World abschneiden. Er denkt da an Industriegashersteller, Kreditkartenanbieter, Zigarettenproduzenten und so weiter.
Eine sehr interessante Frage. Also ETFs, die sich speziell auf Oligopole orientieren, die also genau diese Aktien abbilden, kenne ich nicht, aber das liegt auch daran, weil ich da nicht den Gesamtüberblick habe und weil mich auch Themen, ETFs, also auf ganz bestimmte Themen zu setzen, nicht weiter interessieren, weil ich glaube, dass diese Themen-ETFs auf Dauer nie erfolgreicher sind als allgemeine ETFs, wie beispielsweise ETFs, die auf den MSCI World, der ja schon angesprochen wurde, die auf den MSCI World setzen oder auf den DAX. Also diese Themen-ETFs, da bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Aber die Frage ist trotzdem hochinteressant, weil Oligopole, die haben den riesigen Vorteil, dass sie Preise oft diktieren können, weil sie nur wenig Wettbewerber haben. Insofern entwickeln sich viele solcher Aktien überdurchschnittlich gegenüber dem Gesamtmarkt. Ich denke da beispielsweise an den Industriegashersteller wie Linde Praxair oder Air Liquide. Da gibt es weltweit nur 4 große Anbieter, also ein ganz klassischer Fall von Oligopol. Das gilt auch für Kreditkartenanbieter wie beispielsweise Visa, Mastercard. Auch hier haben die Firmen Vorteile in der Preisgestaltung. Sie verdienen immer, weil sie die Preise leichter hochsetzen können als beispielsweise Autobauer. Aber, und jetzt kommt wieder der Nachteil, dieser Vorteil, dieser Bonus ist teuer, denn viele Anleger suchen und kaufen solche Aktien. Deshalb sind Aktien von Oligopolen fast immer teurer als der Durchschnitt des Marktes. Das gilt auch für die von mir genannten Beispiele Linde, Air Liquide oder Visa und Mastercard. Diese Aktien sind also bereits sehr teuer und deshalb ja, bin ich da skeptisch, ob die jetzt auf Dauer gesehen kursmäßig da wirklich einen Vorteil haben, weil diese Aktien eben hoch bewertet sind.
Die nächste Frage geht auch wieder Richtung ETF, zielt aber jetzt darauf ab, welche Rolle denn die Liquidität beim Thema ETF spielt. Ist das relevant oder sorgt der Marktmanager immer für ausreichend Liquidität, möchte eine Hörerin oder ein Hörer wissen.
Grundsätzlich ja, es wird für ausreichend Liquidität gesorgt. Doch ein ETF kann immer nur so liquide sein, wie der Markt liquide ist. Um mal ein Beispiel zu nennen, bei ETFs auf Wandelanleihen beispielsweise, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass nicht immer genügend Liquidität gibt, vorhanden ist. Je exotischer ein ETF ist, desto schwieriger kann die Preisfeststellung werden. Desto größer sind im Übrigen auch die Spreads, also der Abstand zwischen Verkaufs- und Kaufpreisen. Das gilt erst recht in sehr volatilen Börsenphasen. Ja, da kann es schon mal etwas dauern, bis ich so einen Verkaufsauftrag durchkriege oder ich muss dann einfach mit meinem Auftrag etwas runtergehen, damit ich dann auch auf Angebot treffe.
Und dann möchte die Hörerin oder der Hörer noch mehr wissen in Sachen Liquidität, und zwar, ob es eine Rolle spielt, an welcher Börse man einen ETF kauft oder ob es ausschlaggebender ist, an welcher Börse sich die günstigsten Kaufbedingungen finden lassen.
Ja, ob Frankfurt, Stuttgart oder andere Regionalbörsen oder auch GetEx oder TradeGate oder andere. Ja, grundsätzlich sind die Bedingungen ähnlich, aber wie gesagt, die Gebühren für den Kauf und Verkauf sind unterschiedlich. Das hängt auch von Ihrer Bank, also dem Online-Broker ab. Viele Banken oder Online-Broker haben Exklusivverträge mit einzelnen Handelsplattformen, wie beispielsweise TradeGate oder GetEx, sodass die Gebühren von Fall zu Fall niedriger und damit unterschiedlich sind, je nach Bank, je nach Depotbank. Es lohnt sich also in jedem Fall, dies vor einem Verkauf oder Kauf zu prüfen, wie die Gebührenmodelle bei der eigenen Bank beziehungsweise bei dem eigenen Online-Broker sind. Also es kann beispielsweise sein, dass ich, wenn ich bei GetEx verkaufen möchte und dies tue, dass es bei dem einen Online-Broker so viel kostet und bei dem anderen Online-Broker so viel.
Viele Hörerfragen drehen sich ja auch immer wieder um den DAX. Der hat mehr als 700 Punkte seit seinem Ende März erreichten Rekordhoch verloren. Einen Großteil der Verluste hat er in der abgelaufenen Woche aber auch genauso schnell wieder aufgeholt. Und viele verunsichern diese hohen Schwankungen. Deswegen machen wir jetzt auch nochmal einen kleinen Deep Dive. Ulf, wie schätzt du denn die Auswirkungen der stagnierenden und nicht mehr sinkenden Inflationsraten in den USA auf die weltweiten Finanzmärkte ein und insbesondere auch auf den DAX?
Ja, gut, dass du das ansprichst mit den Inflationsdaten, denn die mit einem Mal nicht mehr sinkenden Inflationsraten in den USA, die waren meines Erachtens der Hauptgrund dafür, warum die Börsen ins Straucheln gekommen waren. Also die bisherige Sichtweise, die ja monatelang vorherrschte, dass die Zinsen bald sinken werden, weil die Inflationsraten sinken, ja, die ist damit sehr, sehr ins Wanken gekommen, wenn nicht gar zerstört worden. Möglicherweise bleiben eben die Zinsen noch länger auf dem Niveau wie jetzt oder sie werden sogar steigen. Auch diese Sichtweise gibt es inzwischen. Das ist alles auf die USA bezogen, nicht auf Europa. Das muss unbedingt hinzugefügt werden. Aber eben, ja, die USA sind eben einfach die Weltleitbörse. Ja, und sollten die Zinsen tatsächlich nicht, wie angenommen, sinken, sondern eben stabil bleiben, gleich bleiben, ja, dann verbilligen sich auch nicht die Finanzierungsbedingungen für Verbraucher und Unternehmen. Und das ist einfach schlecht für die künftigen Unternehmensgewinne und Dividenden. Ja, und deshalb kam es jetzt in den letzten Tagen und ein, zwei Wochen zu der Verunsicherung an den Börsen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Okay, und diese Erklärung kann man ja im Hinterkopf behalten, um dann eben seine Ableitung zu treffen. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, wie man sich grundsätzlich jetzt verhalten sollte. Vorher würde ich aber gerne noch einmal auf geopolitische Konflikte wie den Nahostkonflikt eingehen, weil die spielen natürlich auch eine Rolle und können die Performance des DAX und anderer globaler Indizes ja schwer beeinflussen. Wie können denn Investoren damit umgehen?
Ja, solange die Konflikte begrenzt bleiben, so schlimm die Einzelschicksale für Menschen und einzelne Länder auch sind, dann reagieren die Börsen wenig bis gar nicht. Verunsicherung und auch große Verunsicherung kommt immer dann auf, wenn andere Länder mit in diese Konflikte hineingezogen werden oder hineingezogen werden könnten. So wie jüngst beispielsweise die Atommacht Iran in den Nahostkonflikt. Dann gibt es sofort Verunsicherung an den Börsen. Die hält dann auch an, die kann sich dann auch steigern. Die sinkt dann sofort wieder, die Verunsicherung, sobald Investoren daran glauben oder darauf spekulieren, dass eben so eine Atommacht wie Iran zwar eingreift, aber eben auch hier nicht zum Äußersten geht, sondern sich auch rasch wieder zurückzieht, deeskaliert. Also das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat, auf dem die Börsen da wanken.
Auch ja immer wieder ein, naja, schwieriges Thema ist die Kluft, die manchmal zwischen den Erwartungen an Unternehmensgewinne der DAX-Konzerne und eben den tatsächlichen Unternehmensgewinnen liegt. Und möglicherweise könnte es ja auch in diesem Jahr wieder so sein, dass manche Gewinnerwartungen überzogen sind. Welche Risiken können sich denn daraus ergeben?
Ja, auch hier gibt's viele Erwartungen und Spekulationen. Überzogen könnten die Erwartungen deshalb sein, weil Analysten im Schnitt, ja, sie rechnen im Moment damit, dass die DAX-Konzerne in diesem Jahr so viel verdienen werden wie noch nie, 125 Milliarden Euro netto. Ja, das wäre rund 10% mehr als im vergangenen Jahr. Ja, und ob die Realität dies wird einlösen können, das ist höchst unsicher. Hier könnte es noch zu den ein oder anderen Enttäuschungen oder Anpassungen nach unten kommen, was dann sofort die Aktienkurse unter Druck setzen könnte, genauso wie eben bei einer Eskalation beispielsweise des Nahostkonflikts. Andererseits, das muss auch gesagt werden, drohen bislang weit und breit keine schweren Gewinneinbrüche. Und deshalb ist von dieser Erwarte bislang immer noch Entspannung angesagt. Also am Ende wird die Frage sein, kommt es zu Rekordgewinnen, kommt es nicht zu Rekordgewinnen, kommt es zu Gewinneinbrüchen, kommt es nicht zu Gewinneinbrüchen. Und hier ist im Moment alles einigermaßen stabil. Insofern, ja, droht hier jetzt keine ganz große Gefahr.
Und wenn wir jetzt auf die bisherigen Quartalsergebnisse einiger DAX-Unternehmen mal schauen, wie steht es denn dann um die Gesundheit und Resilienz am deutschen Aktienmarkt?
Ja, wie immer stehen hier jetzt negativen Quartalsergebnissen, wie jüngst beispielsweise von Continental, auch positive gegenüber, wie jüngst von Beiersdorf. In der Summe und der Gesamtheit gesehen, und damit beziehe ich jetzt das vergangene Geschäftsjahr mit ein. Ja, erweisen sich der DAX und seine 40 DAX-Konzerne als erstaunlich und sehr resilient und damit widerstandsfähig gegenüber den vielen Krisen. Das ist anders als beispielsweise in der Finanzkrise vor mehr als einem Jahrzehnt, als wir schwere Gewinneinbrüche erlebt haben. Dies haben wir jetzt in jüngsten Krisen, wie beispielsweise ja, Ausbruch des Kriegs in Russland, in der Ukraine mit dem russischen Angriffskrieg oder auch des Nahostkonflikts, nicht erlebt. Auch nach der Corona-Krise gab es keine schweren Gewinneinbrüche. Also hier sind die DAX-Konzerne sehr viel resilienter, widerstandsfähiger geworden. Deshalb auch die Börsen eben, ja, dass sie sich so stabil zeigen und nahe ihrer Allzeithochs nach wie vor notieren.
Und dann vielleicht nochmal ganz grundsätzlich, um das zusammenzufassen. Also angesichts all dieser Faktoren, die ja, naja, noch viel Unsicherheit bergen können, welche Strategie empfiehlst du Investoren? Wie sollen sie sich in diesem ja, volatilen Marktumfeld am besten positionieren?
Ja, die jüngste Korrektur an den Börsen, um damit zum Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, ja, die hat wieder einmal gezeigt, dass es richtig war und dass es richtig, wirklich richtig war, nicht in Hektik zu verfallen. Denn wer hektisch verkauft hat in dieser Korrektur, als der DAX zeitweise um 700 Punkte gefallen war, ja, der dürfte den anschließend sehr rasch wieder steigenden Kursen ja jetzt hinterher sehen und der ist im Grunde gezwungen, jetzt teuer nachzukaufen, wenn er wieder in den Markt rein will. Also das war wieder mal richtig, Ruhe zu bewahren. Wichtig ist aber gleichzeitig auch immer, Bares in petto zu haben, in Reserve zu halten, um so in schwachen Börsenphasen eben ja, billiger einkaufen zu können. Denn diese schwachen Börsenphasen, die wird es ganz sicher in diesem Jahr, wird es noch mehrere geben. Und dann ist es eben wichtiger, nachkaufen zu können. Und wenn ich nachgekauft habe, ja, dann sollte im Idealfall immer noch Bargeld da sein, um auch ein zweites und im Idealfall ein drittes Mal nachkaufen zu können. Denn es kann ja auch mal sein, dass so eine Korrektur eben nicht um 700 Punkte passiert, sondern um 1000, 2000 oder auch gar 3000 DAX-Punkte. Das ist nie auszuschließen. Ja, und dann nachkaufen zu können, das ist natürlich die Idealform.
Ulf, vielen Dank für deine Einschätzung und bis bald.
Aber bitte, gerne.
Musik. Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns wie immer gerne eine E-Mail an today@handelsblatt.com. Und alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, über Telegram und Signal. Und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Lukas Teppler für die Produktion der Sendung und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Zinsen, Immobilien, Geopolitik, das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de.